Richtig stark. Vielen Dank, dass wir auch wissen dürfen, dass ihr noch Leute aufnehmt. Das ist cool. Wenn du da Lust bekommen hast, dann komm da einfach gerne auf einen von denen zu und frag nach, wie das geht. Wir machen hier nahtlos weiter und ich möchte einen weiteren Gast begrüßen, mit dem ich vorher gesprochen habe und der war im Auto unterwegs. Simon, komm bitte mal zu mir nach vorn. Ich habe Leidenschaft gespürt im Telefonat. Herzlich willkommen. Gut, dass ich zu dir nicht so hier aufgucken muss. Aber was du für eine Leidenschaft ausgestrahlt hast, da habe ich zu dir aufgeschaut. Erzähl doch einfach mal ganz frei raus, wer bist du, was treibt dich an und wo steckt deine Leidenschaft? Wo bekommst du die her? Du bekommst 5 Minuten Zeit. Ich will gar nicht viele Fragen stellen, sondern du darfst jetzt von deiner Arbeit erzählen. Warum haben wir dich eingeladen? Was hast du zu sagen?
Ich glaube, die Leidenschaft, die du da gespürt hast, war meine Leidenschaft fürs Autofahren. Ich fahre gerne Auto, ich fahre gerne schnell Auto. Und vielleicht war ich da gerade auf der Überholspur.
Dafür gibt es Applaus in Sachsen, ist ja interessant.
Ja, hier gibt es viele 30-Zonen bei euch, das ist nicht so schön. Ja, ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, weil ich mich irgendwie in eine vergangene Zeit zurückversetzt gefühlt habe, als ich hier aufgeschlagen bin. Denn ich kenne euch alle aus Bad Blankenburg. Ich weiß nicht, wer hat mich in Bad Blankenburg mal erlebt? Mal Handzeichen? Also, na gut, nicht alle. Genau, und das ist das untere Foto ist ein Foto aus der Zeit, wo ich in Bad Blankenburg aktiv war, da immer mal auf der Bühne stand. Und wir haben das jetzt nochmal nachgestellt. Das ist jetzt von Januar. Gestern hat mir der Inspektor von Berlin-Brandenburg geraten, erzähl Geschichten, wenn du irgendwie was erzählen willst. Und ich möchte eine ganz kleine Geschichte dazu erzählen, die ist nicht so schön. Meine Frau hat sich gewünscht, dass wir nochmal so ein Fotoshooting machen, noch mit Haaren. Ja, das ist nicht so lustig, weil sie ist an Brustkrebs erkrankt. Und deswegen haben wir gesagt, bevor die Chemotherapie losgeht, machen wir noch mal so ein Foto. Ich meine, die sieht jetzt eher so aus wie die da unten, die kleine Marlena, die inzwischen jetzt 17 Jahre ist, demnächst 18 wird. Also meine Frau hat alle Haare verloren. Wir gehen gerade durch ein wirklich dunkles Tal. Und mich hat es sehr berührt, dieses Lied, was ihr gesungen habt. In meinen dunkelsten Tagen hast du mich getragen. Also es ist wirklich eine heftige Zeit, in der wir gerade stecken. Ich bin Dorfpastor gewesen nach Bad Blankenburg. Also ich war in Thüringen EC-Referent, habe übrigens auch schon mal auf der LAKO gepredigt, aber nicht auf der LAKO, sondern da war ein Zelt nebenan aufgebaut, Zwickau. Und da war eine Jugendveranstaltung parallel und da durfte ich predigen. Und danach, nach dieser Zeit EC-Jugendreferent, bin ich dann Dorfpastor geworden in der Nähe von Gießen. Und seit Dezember bin ich Kleinstadtpastor. Also ein bisschen aufgestiegen, 14.000 Einwohner, Grünberg. Ich habe mich dort beworben. Und wurde auch genommen und eingesetzt als so eine Art Transformator. Also nicht Reformator, das will ich mir nicht auf die Fahnen schreiben. Transformator. Ich möchte meine Gemeinde hinbewegen zu einer sogenannten Zweiflügelkirche. Oder man könnte auch sagen, zu einer Gemeinde, die die Prinzipien der Urgemeinde versucht umzusetzen. Und das ist nach meiner Erkenntnis, nach unserer Erkenntnis in der Zellgruppenbewegung, ist das so eine Zweiflügelkirche, die besteht aus, sie trafen sich, Apostelgeschichte 2, sie trafen sich im Tempel. Das ist der Gottesdienst, das ist die große Versammlung, wo wir uns alle treffen. Und sie trafen sich in den Häusern. Und die Häuser sind nicht unbedingt so wie wir heute teilweise Hauskreise leben, sondern da steht noch so ein Satz dazu, täglich tat der Herr hinzu viele. Das heißt, da kamen in die Häuser immer wieder Menschen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, die Jesus nicht kannten, und die sind dort mit hineingenommen worden, und dann wurden es immer mehr, und dann ist es so, dass irgendwann der Küchentisch nicht mehr ausreicht, und dann mussten sie sich multiplizieren, so sagen wir. Nicht teilen, weil teilen klingt so ein bisschen böse. Sie müssen sich multiplizieren und dann sich teilen oder multiplizieren und dann ein neues Haus aufmachen und immer so weiter. Und das ist übrigens nicht nur dort in Jerusalem so passiert, sondern eigentlich, also ich bin nicht so der Historiker, aber habe mir sagen lassen, überall, wo es Erweckung gab, hat man nach dem gleichen Prinzip gearbeitet. Und ich glaube auch in Ecuador. Vielleicht nach deiner Zeit, während deiner Zeit schon, aber da sind auch riesen Zellgruppengemeinden, zwei Flügelkirchen entstanden. Wir sind ein bisschen inspiriert durch Brasilien. Da kannst du mal die nächste Folie einblenden. Unser Zellgruppennetzwerk heißt DNA Deutschland. Und wofür das steht, könnt ihr hier nachlesen. Das ist das Zellgruppennetzwerk in Deutschland, was Roberto Botrell, ein Brasilianer, gegründet hat. Der ist extra dafür rübergekommen, um in Europa diese Idee, die ja nicht neu ist, die ja schon in der Apostelgeschichte 2 benannt wird, diese Idee hier wieder neu einzupflanzen. Und da habe ich die Leitung übernommen. 2024, 2023 ist dieser ganz besondere Mann, väterliche Freund und Mentor, ist an einem Gehirntumor gestorben, 2023, und dann wussten wir nicht, wie geht's weiter. Und dann habe ich 2024 das übernommen, allerdings mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich wollte auf gar keinen Fall. Und ich brauchte da auch eine richtig dicke, fette Berufung, sonst hätte ich es nicht gemacht. Übrigens, beim Autofahren kam die Berufung. Bei 160 auf der linken Spur. Aber das ist eine Geschichte für sich, die müsst ihr mich dann fragen. Die erzähle ich jetzt hier nicht. Genau, Leiter von DNA Deutschland. Mach mal die nächste Folie. Und wir treiben eine neue Sau durchs Dorf. Dafür bin ich bekannt, immer wieder eine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Aber es ist eine alte Sau, eine eierlegende Wollmilchsau. Diese Zellgruppenvision ist wirklich was ganz Besonderes. Und wenn schon eine Sau durchs Dorf zu treiben, dann doch besser eine eierlegende Wollmilchsau, oder? Und die ist sowohl biblisch, habe ich euch schon erklärt, Apostelgeschichte 2, dann steckt da ganz viel Jüngerschaft drin, wenn man so eine Zellgruppe anfängt und leitet oder co-leitet. Wir haben immer einen Leiter und einen Co-Leiter, dass wenn die Gruppe zu groß wird, dass sie sich dann multiplizieren kann und der Co-Leiter dann die andere Gruppe übernimmt. Aber wenn man so eine Gruppe leitet, dann wächst man in der Jüngerschaft. Es geht gar nicht anders. Man hat Erlebnisse, man braucht unbedingt die Nähe zu seinem Herrn, man ist in einer totalen Abhängigkeit und man lernt beten. Man lernt beten für neue Leute, weil die kommen nicht einfach so, die muss man richtig umbeten. Ich sage manchmal, aber könnt ihr auch streichen, weich beten. Wir müssen Leute weich beten, dass sie ein weiches Herz bekommen, eine offene Tür bekommen, dass sie in unsere Gruppen kommen und dann eben dort auch zum Glauben kommen. Auch das können wir nicht machen. Also es ist etwas, wo man learning by doing wächst im Glauben. Da gebe ich euch Brief und Siegel, wenn ihr im Glauben wachsen wollt, fangt mit Zellgruppen an. Das passiert by the way und ist total gut. Dann ist es auch, blend's mal wieder ein, weil ich weiß nicht, was ich da noch geschrieben habe. Genau, dann hat es auch ganz viel mit Beziehung zu tun. Zellgruppen, wir essen jedes Mal miteinander. Essen ist ganz wichtig, weil das die Beziehung stärkt. Wir bauen auch nicht nur an den Zellgruppenabenden, sondern darüber hinaus Beziehung zu den Leuten auf. Und für mich ist die ganz große Erkenntnis gewesen aus Corona, dass wir weg müssen von Veranstaltung und Attraktionalem hin zu Beziehung und Kleingruppen. Und das versuchen wir zu leben. Und dann ist die eierlegende Wollmilchsau auch multiplikativ. Ihr glaubt nicht, was da für eine Möglichkeit drin steckt, wie sich sowas entwickeln kann. Und wie sich tatsächlich sowas entwickeln kann, haben uns die Brasilianer vorgemacht. Mit der Gemeinde, mit der wir da verknüpft sind, die sind von 150 Leuten, das ist eine kleine Gemeinde in Brasilien, sind die gewachsen auf jetzt knapp 30.000. 3.000 Zellgruppen. Unwahrscheinlich. Wir haben die besucht, wir werden die im Juni wieder besuchen und da eintauchen in so eine Erweckungssituation. Das ist ein Traum und davon träume ich, dass wir das auch hier in Deutschland nochmal erleben. Ihr wisst es vielleicht nicht, vielleicht wisst ihr es auch, aber überall auf der Welt ist sowas wie Erweckung. Nur in Europa nicht. In 174 Ländern dieser Welt wächst das Christentum, nur in 20 wächst es nicht. Und eins von diesen Ländern ist Deutschland. Und deswegen würden wir sehr, sehr gerne uns vorbereiten, dass wir Teil werden der größten Ernte der Geschichte, die momentan gerade im Gange ist. Macht ihr mit? Betet ihr dafür? Betet ihr für Erweckung? Sehr schön. Ja, so viel zu mir. Er steht schon neben mir, ich habe zu lang geredet.
Simon, Gut. Wir wollen da mitmachen, wir wollen damit dafür beten. Und ich habe noch jemanden zu Gast, der nochmal an einer ganz anderen Front genau das vorantreiben will. Ich darf dich bitten, neben mir dort Platz zu nehmen. Und ich freue mich, dass wir Daniel Nietzsche in unserer Mitte begrüßen dürfen. Daniel, Dankeschön, du bist Dankeschön. Eine richtige Erscheinung, ein richtig hübscher Mann.
Oh, danke, danke.
Simon, du auch, Entschuldigung. Bei dir habe ich es nicht gesagt, aber bei dir fiel es mir einfach auf. Heute Morgen, du strahltest und die Leute ringsrum, die Jugend würde sagen, ey, Aura plus 10.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
Du darfst das sagen, was dich ausmacht. Du kommst nochmal von einem ganz anderen Einsatzgebiet. Ich kenne eigentlich nur deine Schwester.
Die kenne ich auch.
Das ist gut. Du hast deine Frau mit, du hast deine Mama mit, damit hast du den Muttertag nicht vergessen, das war schon mal clever.
Doch. Ich habe ihn vergessen. Asche aufs Haupt.
Du bist aber in einem echt interessanten Feld, vor dem ich auch großen Respekt habe und ich möchte dich bitten, dass du uns mit reinnimmst, uns erklärst, was dein Aufgabengebiet ist und was das mit uns eventuell auch zu tun hat.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Simon hat vorhin gesagt, wir sind schon 10 Minuten über der Zeit, also mit 5 Minuten, wir können ruhig länger reden. Aber ich versuche mich ein bisschen zu disziplinieren. Ja, ich wurde eingeladen, etwas über das Aranha Diakoniewerk zu erzählen, ein Stück über mein Leben zu berichten, von meinem Leben zu berichten. Und dort ist eine Folie eingeblendet worden. Die Suchtkrankenhilfe in Saran. Saran ist ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, im Herzen von Mecklenburg. Besteht seit 1971. Und das hat etwas mit Sachsen zu tun. Diese Arbeit, die dort damals gegründet wurde, wäre nicht entstanden, wenn sich Menschen aus Sachsen sich nicht hätten senden lassen, nach Mecklenburg zu gehen, um für suchtkranke Menschen da zu sein. Nur deswegen gibt es diese Arbeit. Und wir versuchen, dieses Erbe im Sinne der Gründergeneration weiterzuführen. Mit den Höhen und Tiefen, die uns momentan gesellschaftspolitisch auch begegnen. Die Arbeit selber begann mit einer christlichen Lebens- und Wohngemeinschaft. Es ging um Beziehung. Und Beziehung ist elementar. Und es wurde Jesus als lebensveränderte Kraftquelle angeboten. Und das ist das, was wir zusätzlich zur Therapie, die wir heute anbieten, gerne den Menschen mit auf den Weg geben wollen. Suchterkrankung ist eine sehr komplexe, schwierige Erkrankung. Und wenn man aus der Sucht herauskommen möchte, braucht man viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und wir bieten eine Therapie an in einer Fachklinik für drogenabhängige Menschen. Wir haben, wir sagen dazu, früher hat man gesagt Nachsorgeeinrichtungen, also Einrichtungen der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen, wo man eine längere Zeit begleitet wird. Und dazu brauchen wir Mitarbeiter, die auch diesen geistlichen Auftrag, nicht nur den therapeutischen Auftrag, sondern auch den geistlichen Auftrag mittragen. Und das ist in unserer Zeit schwierig, Mitarbeiter zu gewinnen, die fachlich hochkompetent sind und eine geistliche Haltung mitbringen, wo Jesus im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Und das ist so ein Wunsch und ein Traum und auch ein Gebet, dass Gott uns diese Mitarbeiter schenkt. Wer darüber mehr wissen möchte, darf gerne zu unserem Stand kommen. Da können wir gerne ins Gespräch gehen und da sind wir natürlich auf der Suche. Und mein Traum und eine kleine Vision ist, dass wir wieder Menschen aus Sachsen zu uns nach Mecklenburg berufen und ihr vielleicht gesendet werdet. Von daher bin ich dankbar, dass ich heute eingeladen wurde. Ansonsten, meine Position ist so im Saraner Diakoniewerk, dass ich Einrichtungsleiter bin. Es gibt zwei Geschäftsführer in Wuppertal. Wir gehören zum Blauen Kreuz seit 5 Jahren. Dafür sind wir sehr dankbar, weil das Blaue Kreuz diese geistliche Arbeit unterstützt. Das war nicht immer so mit der alten Geschäftsführung. Ja, wir haben ein Leitungsteam. Unsere Ärztin leitet die Klinik sozusagen. Dann gibt es eine Leitung in der Eingliederungshilfe und eine Verwaltungsleitung, das ist so das Leitungsteam. Und wir laden Mitarbeiter ein zu geistlichen, ich sag mal, Veranstaltungen. Wir wollen auch Mitarbeiter, die noch keine Christen sind, gewinnen, Gemeinschaft zu erleben und sich auf Gott einzulassen. Das ist ein Herzensanliegen von uns, weil wir gemerkt haben, nicht jeder Mitarbeiter, den wir einstellen, kennt diese Gottesbeziehung. Und wir wollen unsere Patienten, Rehabilitanten, Bewohner einladen, eine Kraftquelle zu finden, die außerhalb der Therapiemodule Lebensveränderung schafft. Und das ist der Heilige Geist. Und dafür stehen wir, das möchten wir. Und ja, zum Beispiel heute eine Begegnung, kann ich kurz erzählen. Anja, vergib mir bitte. Anja ist eine Mitarbeiterin bei uns in der Klinik. Ich schätze sie sehr, sehr, sehr. Ist im Urlaub und kommt heute hierher, um einfach diesen Tag mitzuerleben. Und Anja, ja. Und ich staune, wie viel bei Anja auch geistlich gewachsen ist in den letzten Jahren, wo sie bei uns ist. Und ich bin total begeistert, dass du hier bist und es berührt mich. Vielen Dank. Ja, mehr würde ich vielleicht gar nicht erzählen, der Rest kommt ja noch. Wir haben noch einen ganzen Tag vor uns.
Am besten, du bleibst gleich hier. Bleib gleich
okay,
hier.
Okay.
Wir bleiben im Gespräch. Simon, komm auch mit dazu. Und Edgar, ich darf auch dich bitten.
Und dass ich dich mit deiner Mutter anrede, ist auch immer wieder witzig, seitdem ich das weiß. Edgar! Edgar, komm!
Jawohl.
Entschuldige.
Alles gut. Trauma ist verarbeitet.
Trauma ist verarbeitet. Ihr merkt, wie unterschiedlich dieses Feld ist und ihr könntet euch als Fünfter dazustellen und ein ganz neues Fass mitbringen. Die bringen aber das mit, was sie uns vorgestellt haben. Alles hat was mit Sendungsverfolgung zu tun und in jeder Geschichte steckt Gottes Wirken aber immer wieder anders. Simon, wenn ich bei dir nochmal anknüpfen darf. Du warst 8 Jahre EC-Referent und bist jetzt richtiger Pastor.
So wie du auch, ne?
Wann warst du, und die Frage ist wirklich ernst gemeint, wann warst du am meisten angewiesen auf Gott? Wir haben auch gerade von dir die große Ehrlichkeit gehört, wie du familiär angegriffen bist. Müsste man nicht sagen, ich pausiere mit meiner Sendung, denn gesendete Leute sollen ja gestärkt mit Rückenwind und den Rücken frei haben. Jetzt bist du gebeutelt. Dein Alltag ist nicht Halleluja. Gibt es trotzdem die Halleluja-Phasen? In welcher Phase deines Lebens warst du am meisten auf Gott angewiesen?
Ja, du sagst ganz richtig. Also momentan ist so eine Phase. Ich versuche ja meine Gemeinde auch neben diesem tiefen Tal, was wir gerade durchgehen, auch in diese Richtung Zellgruppengemeinde zu bewegen, in Richtung Zweiflügelkirche. Und das kann man nicht machen. Also da braucht man Jesus täglich und immer wieder. Aber so richtig los ging so diese Angewiesenheit in dem Moment, wo wir mit Zellgruppen gestartet haben. Bei mir waren das Männerzellgruppen, weiß nicht, ob man das hier sagen darf, die hießen Bibel und Bier, ist das erlaubt?
Na, für mich schon ein bisschen schwierig.
Ja.
Nein.
Alkoholfreies
Bier, genau. Okay. Schwieriges Thema.
Ja, wir haben leider auch keine Frauenzellgruppen gegründet. Die könnten ja dann Wort und Wein heißen. Wie findest du das? Besser?
Ist biblisch.
Ist auch nicht besser? Okay. Genau, und als das so losging, weil wir haben gesagt, wir wollen nicht einfach nur eine neue Gruppe, die vielleicht gut klingt, ist ja ein schöner Name und so, sondern wir wollen, dass bei jedem Zellgruppenabend Gott spürbar ist, dass irgendwie er übernatürlich erlebbar wird. Und wenn du diesen Anspruch hast, dann bist du abhängig, total. Dann musst du beten und vielleicht noch viel mehr beten als vorbereiten, dass das an diesem Abend passiert. Und wenn das dann passiert, ist es natürlich großartig, dann erlebst du Himmel auf Erden, so ein Stückchen, so ein bisschen.
Ja. Aus der Angewiesenheit heraus hast du also erlebt, dass Gott wirkt. Du sagst ganz klar auch, dass alle Phasen deines Lebens immer die Angewiesenheit da ist, das stimmt. Und trotzdem setzt du diesen kleinen Akzent, das will ich hören. Bei dem mutigen Schritt, etwas Neues anzufangen, setzt du den Finger rein und sagst, dort waren wir angewiesen. Und wie schön war es, als wir dann gemerkt haben. Daniel, in deiner Arbeit ist es, du stehst an der Front, wo du mit dem hässlichen Bild der Gesellschaft auch oft konfrontiert wirst. Ich wage zu behaupten, ich weiß es nicht, du wirst manche Klienten auch mehrmals begrüßen müssen. Es wird Rückfälle geben. Wie gehst du angesichts des Leides, das dir täglich begegnet, damit um, dass wir ja hier so eine frohe Botschaft haben, diese Sendungsverfolgung? Also die Frage ist, die Medizin, das, was wir im Paket haben, die Sendungsverfolgung, wirkt die noch im wirklichen Leben? Hilft die dir bei der therapeutischen und geistlichen Arbeit? Oder wirkt unsere Medizin mit der guten Nachricht dann doch nicht, wenn es Leute gibt mit Rückfällen?
Gute Frage, sehr komplexe Frage. Mhm. Ich sag mal, Gott wirkt immer, das wissen wir. Aber manchmal erkennen wir sein Wirken nicht. Und wir sind menschlich gesehen in vielen Situationen, wenn ich manche Lebensschicksale anschaue, bist du sprachlos. Aber wir dürfen diese Menschen Gott hinhalten. Und es ist erstaunlich, was Gott auch aus diesen schwierigen Lebensbiografien machen kann. Es gibt Menschen, die werden immer wieder mit Rückfällen zu tun haben, aber sie bekommen die Kraft, durch Gott immer wieder aufzustehen. Das alleine ist ein Geschenk. Wir können nicht immer den Anspruch haben, du wirst jetzt Christ und alles ist heil. Das funktioniert selten. Aber ich habe jemanden durch Christus, der mich manchmal trägt, manchmal schiebt, manchmal zieht, aber der dabei ist. Und diese Erfahrung, wenn das Menschen für sich im Herzen spüren, dann bringt das Schritt für Schritt Lebensveränderung und sie werden am Ziel ankommen. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen ist die geistliche Arbeit aus meiner Sicht extrem wichtig. Das ist das, was für die Ewigkeit hält. Das ist Ewigkeitsperspektive. Eine Arbeit mit Ewigkeitswert. Und dafür lohnt es sich zu arbeiten, da zu sein. Auch in aller Schwachheit, die wir jeden Tag erleben, das ist Gottes Gnade, die wirkt. Kurze Antwort vielleicht.
Danke. Daniel, ich merke auch, dass das nicht auswendig gelernt ist und ihr merkt auch, wir sind nicht bis ins letzte Detail abgesprochen, damit es eben live bleibt. Das sind Glaubenssätze, an die du dich anscheinend klammern musst, um dieses Werk dort auch zu leiten. Wir sind angewiesen auf Gott.
Richtig? So ist es. Ich habe die Dinge so oft nicht in der Hand. Und die Dinge, die ich scheinbar in der Hand habe, merke ich dann doch, dass ich sie nicht in der Hand habe. Und bei allen Kompetenzen, die wir auch entwickeln, wir brauchen den Segen Gottes, die Gnade.
Und du hast auch gesagt, dass es schwierig ist, dort gute Mitarbeiter zu finden, die all diese Kompetenzen mitbringen. Edgar, bei euch kommen hoffentlich immer wieder ein paar junge Leute dazu, die ihr ausbilden und formen könnt. Was hat sich verändert am Ausbildungshorizont? Was ist mit der neuen Generation, über die oft so kopfschüttelnd, ach, Generation Z und so. Was hat sich dort verändert? Wie sendet ihr die aus oder muss ich was in der Ausbildung anpassen, damit man mit diesem Klientel gut arbeiten kann? Merkt ihr Veränderungen?
Also es ist immer schwierig, über Generationen so allgemein zu reden, aber ich würde schon sagen, wir merken schon eine Veränderung. Ich bin jetzt 14 Jahre, vor 14 Jahren haben wir diese Bibelschule angefangen und 14 Jahre dabei und selbst in diesen 14 Jahren hat sich manches verändert. Wir haben unser Curriculum verändert, wir haben manche Fächer rausgeschmissen, andere reingenommen. Wir merken, dass eine jüngere Generation, nennen wir sie mal Z, nicht mehr ganz so die ganze Zeit voll belastbar ist, so studieren ohne Ende. Manche meiner Studenten, die sagen mir, oh, ich habe kein Leben mehr, ich studiere nur noch. Dann muss ich immer wieder daran erinnern, du bist hier freiwillig hergekommen. Du hast dich dafür entschieden, du zahlst sogar noch jeden Monat, dass du hier sein darfst. Du solltest dir überlegen, ob das nicht dein Leben sein sollte, studieren. Aber wir merken, okay, vom Kopf her nochmal ein ganz anderes Denken. Wir haben manches rausgeworfen, so an Dichte ein bisschen abgenommen und dafür dieses persönliche Begleiten, Jüngerschaft, Charakterbildung viel stärker hineingenommen. Auch dieses persönlich als Dozenten mit Studenten unterwegs zu sein, sie mit hineinzunehmen, unsere Familien, unser Privatleben, da mehr zu teilen, auch authentischer zu sein. Das ist etwas, was immer schon wichtig war, aber wir nochmal gemerkt haben, da wollen wir nochmal unseren Schwerpunkt drauflegen für deren Charakterbildung. Und wir haben gemerkt, die jungen Leute brauchen ganz viel Rückenwind, Zuspruch. Hey, du kriegst es hin, ich mach dir Mut, probier's, ich gehe mit dir den Weg. Du kannst auch versagen, kein Problem. Wir sind da, Gott ist da und wir gehen einen Schritt weiter. So dieses von Anfang an ein hohes Anspruchsdenken zu haben, ohne Rückenwind zu geben, das ist ganz schwierig. So, deshalb, wir geben ganz viel Mut, sind ganz viele Wege mit dabei, haben einen begleitenden Berufseinstieg eingeführt bei uns in Liebenzell. Die ersten 2 Jahre so ganz intensive Begleitung, bis junge Menschen mal so ihren Weg richtig gefunden haben. Und es macht uns viel Freude.
Darf ich was zwischenfragen? Meinst du auch, wie manche sagen, dass diese Generation Z, die Gen Z, dass die vielleicht noch mal ganz anders einen Aufbruch in Deutschland, also im frommen Bereich, erweckungsmäßig, vorantreiben könnte?
Auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass mit dieser Generation was Neues kommt. Und ich bin oft überrascht. Also ich unterfordere die ganz oft. So, ich denke von meinem Denken her, so, ich bin so über 50 und denke, ah, okay, so ein bisschen Sicherheit ist ganz gut. Und dann traue ich mich manchmal gar nicht, die das zu fragen, was eigentlich ich denke, wäre dran. Aber dann frage ich sie trotzdem und ich merke, ah, machen wir. Okay, ich bin dabei, kein Problem. So, die haben ganz viele so Bedenken, die ich habe, gar nicht. Das macht mir manchmal Sorgen, ist klar. Auf der anderen Seite merke ich, okay, lass die mal da reinlaufen und Gott wird mit ihnen den Weg gehen. Und dieses so, dieses bisschen so gechillte, laid back, wo ich eher ein bisschen so manchmal denke, hallo, das wirkt auf der anderen Seite wieder krass, dass sie andere damit erreichen. Also ich erwarte da ganz viel von dieser Generation, deshalb bin ich fröhlich dabei und bin mit dieser Generation unterwegs.
Weil in England, ja, danke. Sorry, wenn ich... Weil in England ist diese Generation gerade so richtig auf dem Vormarsch. Es ist unwahrscheinlich, da sind von 3% Kirchenbesucher, die auf 16% gestiegen, also in dieser Generation. Das heißt, da ist gerade ein Aufbruch zu spüren und vor allen Dingen bei den Männern, interessanterweise.
Würde mich freuen.
Daniel, was hat es bei dir gebraucht, dass Gott dich senden konnte? Ich habe dich nicht wahrgenommen im Sinne von, ja, und ich bin der Leiter und so, sondern... Oh, hätte ich gewusst, was da dran hängt. So ganz ehrliche Töne, dass du nicht dir was einbildest auf deinen Standort. Es brauchte also unterschiedliche Schritte, die Gott mit dir geht, damit du dich senden lässt. Wie hast du Gott erlebt, dass er dich für eine Aufgabe vorbereitet hat?
Dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich bin seit 1994 im Saraner Diakoniewerk aktiver Mitarbeiter, also über 30 Jahre, wenn ich richtig rechne. Und habe dort als Sport- und Bewegungstherapeut in der Klinik gearbeitet. Und die Arbeit lag mir immer am Herzen. Habe aber gemerkt, durch verschiedene Geschäftsführungen, dass in die geistliche Entwicklung des Werkes wenig investiert wurde. Und das war für mich persönlich ein Problem. Darunter habe ich gelitten. Und dann hatten wir die Möglichkeit, diesen Trägerwechsel zu organisieren. Und das war ein Gebetsanliegen von unserem Vorstand, Diakonisches Zentrum und von vielen Mitgliedern und von denen, die die Arbeit, die geistliche Arbeit mittragen. Und dann wurde ich natürlich gefragt von der Geschäftsführung des Blauen Kreuzes, würdest du denn Verantwortung übernehmen? Ja, was soll ich dann sagen? Sucht euch einen anderen. Sie haben aber nicht gesagt, was auf mich zukommt. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich habe ja gesagt und bin da ins kalte Wasser geworfen worden, musste schwimmen, beten, beten, beten. Und irgendwie hat Gott bisher was draus gemacht, sonst wäre ich nicht mehr dabei. Dafür bin ich total dankbar. Aber es war eine schwierige Zeit. Für mich persönlich eine sehr schwere Zeit. Also Gehorsam.
Okay,
Gehorsam. Gehorsam ist anstrengend.
Ja, danke, dass du das nochmal auf den Punkt bringst. Gehorsam. Und nicht nur, aber ich will nochmal kritisch zurückfragen, weil kein anderer da gewesen wäre, soll das die Kultur auch sein, wie wir in Verantwortung hineingehen? Wer soll es denn machen?
Wenn man gesucht hätte, hätte man bestimmt bessere Kandidaten gefunden. Gehe ich von aus. Aber es ist manches ist eine Frage des Herzens und der Haltung. Und dann ist die Frage, finde ich solche Menschen? Manches kann man erarbeiten, trainieren, lernen, studieren. Die Haltung, die sollte da sein.
Ich danke dir. Ich möchte nochmal, die Frage geht an euch beide und ihr könnt mal überlegen, wer darauf antwortet. Wir könnten ja jetzt zahllose Beispiele noch vorstellen, was Leute getan haben, ob das die Zellgruppenarbeit ist, ob das die Gemeindegründung in Südamerika ist. Du hast uns diesen Hotdog gezeigt. Eingebettet ins Brötchen sind wir die armen Würstchen, die wir dann ab morgen wieder im Alltag stehen und unserer Sendung nachrennen sollen. Auf deinem Bild war mustrig drauf. Also das Senf. Du erzählst auch von, dass dann das Wirken des Heiligen Geistes, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Würstchen ohne Soße,
der Senf, ja, ist, der Senf Heilige ist der Geist.
Also das Bild ist angekommen. Wie notwendig ist der Hotdog mit Soße? Manche mögen ja keinen Senf, wir bleiben mal bei Soße, damit es schmeckt. Also wir sind ja auch eine pietistische Bewegung und wollen auch vieles einfach mit dem Kopf verstehen, sind uns aber einig, dass Jesus sich verabschiedet hat mit, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Könnt ihr was sagen zu der Notwendigkeit der Soße auf dem Hotdog?
Ja. Willst du zuerst? Geh los. Römer 5, Vers 5 wird die Soße benannt. Die Liebe aber ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Ich glaube, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass er uns diese Liebe, und ich führe es mal ein bisschen eng, diese Liebe zu den Verlorenen schenkt. Ich glaube, dass der Missionsauftrag eine ganz andere Nummer ist, wenn wir die Menschen zu Jesus hin lieben. Wenn wir nicht einfach nur den Missionsauftrag ausfüllen. Mir hat letztens jemand gesagt, brauche ich denn diese Liebe? Kann ich das nicht einfach auch so machen? Weil die Dame hatte diese Liebe anscheinend nicht. Aber ich glaube, die ist essentiell. Die ist wirklich wichtig, dass wir eine Liebe haben für die Verlorenen. Und das ist auch Teil dieser Ausstattung. Du hast eben auch nach der Ausstattung gefragt. Ich glaube, wenn wir diese Liebe nicht haben zu den Verlorenen, dann sollten wir dem Heiligen Geist in den Ohren liegen, Gott in den Ohren liegen, dass er uns durch seinen Heiligen Geist diese Liebe schenkt. Und nicht locker lassen, bis man sie kriegt.
Ich habe in meinem Leben gemerkt, okay, für mich ist der Heilige Geist wie Thermomix. Ohne den geht nichts. So ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. In meinem eigenen Leben nicht, in Bezug auf meine Beziehung zu Jesus. Er ist, der mich täglich erinnert, du bist Gottes Kind, der es meinem Geist sagt, ich bin Gottes Kind. Ohne die Vergewisserung geht gar nichts. Es geht nichts ohne seine Kraft, die am Wirken ist, wenn ich predige, dass er wirkt, dass das Wort gebraucht wird von diesem Heiligen Geist. Und es geht nichts, wenn ich aufhöre zu predigen und die Leute nach Hause gehen, da muss ich darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in ihnen weiterwirkt, um das zu leben, was vor Gott gilt. Weil eines Tages muss ich mal jeder einzeln vor Gott rechtfertigen und verantworten, und da gehe ich nicht mehr mit, da bin ich auch nicht mehr dabei von meinen Leuten in der Gemeinde oder wo auch immer. Jeder Einzelne, dass der Heilige Geist weiter am Wirken ist und das vollbringt in den Menschen, was ich denke, was wichtig wäre für sie, aber sie selber das erkennen müssen, und das geht ohne Heiligen Geist, da geht gar nichts. Deshalb beten wir viel, dass Gott am Wirken ist in den Menschen, in jedem von uns, uns immer wieder zu bewegen hin zu dem, was ihm gefällt.
Du hast vorhin an der Folie stehen gehabt, etliche aber zweifelten. Oder einige aber zweifelten. Jetzt bist du schlau, von dir will ich die Antwort jetzt mal wissen. Das waren ja 11 Jünger, denen das gesagt worden ist. Wie viel ist etliche?
Also etliche ist, ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist, aber bei uns in Süddeutschland ist etliche mehr wie einer.
Ja.
Und nicht alle. Also irgendwo dazwischen. Wir wissen, ein Kandidat war wahrscheinlich Thomas, vielleicht, und der andere, ich weiß nicht. Also etliche, mehr wie einer, nicht alle.
Und trotzdem ist allen der Missionsauftrag gesagt worden. Mhm. Hast du das zum Ausdruck bringen vor?
Schon, auf jeden Fall.
Ihr Lieben, und deswegen geht es uns irgendwie alle an. Wir werden diese Unterhaltung nachher gleich noch fortführen. Missionsbefehl, ob nun an Bibelschule oder als Pastor oder in Seran, in der Einrichtung, der Missionsauftrag ist nicht an Hauptamtliche gerichtet oder jedenfalls nicht ausschließlich. Ich freue mich, dass wir im Gespräch bleiben. Wir führen das auch nachher gleich noch fort. Ihr dürft euch aber jetzt noch mal kurz setzen und Luft holen.